Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: SBB-Verwaltungsratspräsident Laliv Depine tritt auf Ende Jahr zurück. Wir fragen nach dem Zustand von SBB und SBB Cargo. Die Bank Vontobel sagt, gegen sie werde im deutschen Steuerstreit bisher nicht ermittelt. Die deutschen Behörden umgekehrt orientieren darüber, was sie insgesamt bisher herausgefunden haben. In Bosnien kommt es zu neuen gewaltsamen Demonstrationen von Serben gegen die Unabhängigkeit Kosovos. Baumeister und Gewerkschaften in der Schweiz sitzen heute zusammen. Wenn sie keine nationale Lösung im Vertragsstreit finden, werden Tessiner und Westschweizer regionale Verträge abschließen. Eine UBS-Generalversammlung soll morgen die bereitliegenden Finanzspritzen applizieren. Wir fragen, wie viele Abschreiber können die Banken noch vertragen? In Basel-Land wird über das Sterben gesprochen, über den Platz, den es dafür braucht, in Spitälern und Heimen. Und in Italien ist vor den Wahlen die Rede von Declino. Wir berichten über den gefühlten Niedergang in Turin. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selgo mit den Nachrichten Penelope Künis.
Der Verwaltungsratspräsident der SBB, Thierry Laliv Depine, tritt Ende Jahr nach 10 Jahren auf diesem Posten zurück. Laliv Depine versicherte, ein Verkauf des Güterbahngeschäfts SBB Cargo sei kein Thema, aber um einen weiteren Stellenabbau werde das Unternehmen nicht herumkommen.
Ich bin überzeugt, dass wir dieses Jahr einige wesentliche Schritte in Richtung einer Lösung tun können. Ich habe auch mit Herrn Bundesrat Leuenberger das besprochen und er erwartet von mir, dass wir dieses Cargo-Thema dieses Jahr einer Lösung wesentlich näher bringen werden und das werde ich auch tun.
Der Eisenbahnpersonalverband SEV hält den Rücktritt von Laliv Depine für längst fällig. An der Spitze des SBB-Verwaltungsrates brauche es eine Persönlichkeit, welche die Branche kenne und nicht dauernd abbauen wolle. Einen Verwaltungsratspräsidenten gibt es bei der SBB erst, seit sie vom Regiebetrieb des Bundes in eine spezialrechtliche Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Im Zusammenhang mit der Liechtensteiner Steueraffäre hat die Bank Vontobel Stellung genommen. Die deutschen Ermittlungsbehörden seien nicht auf sie zugekommen und es seien auch keine Kundendaten entwendet oder missbraucht worden, versichert die Bank. Die Süddeutsche Zeitung meldete heute, die Liechtensteiner Tochter der Bank Vontobel sei ins Visier der federführenden Bochumer Staatsanwaltschaft geraten. Diese hatte gestern mitgeteilt, sie habe Querverbindungen zu einer zweiten Bank entdeckt. In der Steueraffäre sind in Deutschland mindestens 200 Millionen Euro an Steuern hinterzogen worden. Bei 150 Beschuldigten hat es in den vergangenen Tagen Haus- und Bürodurchsuchungen gegeben, wie die Staatsanwaltschaft Bochum mitteilt. Bisher hätten 90 Personen Steuervergehen eingeräumt und dem Staat 28 Millionen Euro bezahlt. In der Affäre um Steuerhinterziehung über Bankkonten in Liechtenstein ermitteln nun auch die amerikanischen und die französischen Behörden. Die US-Steuerbehörde teilte mit, gegen mehr als 100 Steuerpflichtige bestehe ein Verdacht, deswegen werde ermittelt. Und das Finanzministerium in Paris erklärte, es habe Informationen der deutschen Ermittler erhalten. Der deutsche Geheimdienst hat nach eigenen Angaben mehrere Millionen Euro bezahlt für Daten über Geschäfte mit Banken in Liechtenstein. Der dänische Finanzminister verurteilt den Kauf von Finanzdaten im Kampf gegen die Steuerkriminalität. Schweden und Finnland hingegen erklärten ihr Interesse an den deutschen Unterlagen über Bankaktivitäten ihrer Bürger mit Liechtenstein. In Finnland sind Daten, die ungesetzlich beschafft werden, allerdings vor Gericht nicht zugelassen. Großbritanniens Steuerbehörde soll rund 250.000 Franken für Informationen bezahlt haben, berichten mehrere britische Zeitungen. In der Schweiz gelten künftig strengere Kriterien für die Wegweisung von tamilischen Asylbewerbern. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden mit der Begründung, die Situation in Sri Lanka habe sich durch den Bürgerkrieg in den letzten 2 Jahren laufend verschlechtert. Bisher gingen die Schweizer Behörden davon aus, dass zumindest die Hauptstadt Colombo für die Tamilen sicher ist. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates hat sich damit befasst, wie die gut 1000 hängigen persönlichen Vorstöße im Rat behandelt werden können. Die Kommission schlägt vor, in jeder Session, also Sitzungsperiode, 8 Stunden dafür zu reservieren und jährlich eine Sondersession einzuplanen. Mitglieder des Parlaments sind verärgert, weil ihre Vorstöße und Anfragen heute oft nicht behandelt werden. Im bosnischen Banja Luka ist es im Anschluss an eine neue anti-amerikanische Demonstration zu schweren Ausschreitungen gekommen. Rund 10.000 Serben protestierten gegen die Unabhängigkeit Kosovos. Mehrere hundert Jugendliche versuchten, das geschlossene amerikanische Konsulat zu stürmen. Die Polizei setzte Tränengas ein und versperrte den Jugendlichen den Weg. Mehrere Polizisten wurden dabei verletzt. Die gewaltsamen Demonstranten zerstörten auch mehrere Geschäfte in der Innenstadt von Banja Luka, dem Zentrum der bosnischen Serben. Amnesty International beklagt in einer Untersuchung, dass Russland vor der Präsidentenwahl vom kommenden Sonntag die Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit weiter eingeschränkt hat. Im Bericht heißt es, Regierungskritiker hätten kaum Chancen, ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen. Putins Anhänger hingegen könnten ungehindert öffentlich auftreten. Die Polizei nehme Journalisten fest und misshandle sie. An den deutschen Botschaften in Moskau und Kairo sind erneut Visa gefälscht worden. Die deutsche Regierung bestätigte, dass knapp 1500 Einreisegenehmigungen nicht korrekt waren. Ein deutscher Mitarbeiter wurde suspendiert. Vor 3 Jahren war eine Affäre um falsche deutsche Visa in Osteuropa aufgeflogen. Deutscher Hartkäse darf laut dem Europäischen Gerichtshof nicht Parmesan heißen. Der Begriff Parmesan sei als Anspielung anzusehen auf die geschützte Ursprungsbezeichnung Parmigiano Reggiano aus Parma und Bologna, urteilte der Gerichtshof in Luxemburg. Die EU-Kommission hatte gegen Deutschland geklagt, weil dort auch Käse als Parmesan verkauft wird, der nicht aus Italien stammt. Die New Yorker Philharmoniker haben in Nordkorea ein historisches Konzert gegeben und damit großen Erfolg gehabt. 1500 geladene Gäste besuchten die Vorführung in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang. Das Konzert unter dem Dirigenten Lorin Mazel wurde im Fernsehen übertragen. Die New Yorker Philharmoniker waren die ersten bedeutenden Musiker aus den USA, die in dem abgeschotteten asiatischen Staat gastierten. Die deutsche Lufthansa hat im letzten Geschäftsjahr im Fluggeschäft einen Gewinn von knapp 1,4 Milliarden Euro gemacht. Das sind 60% mehr als im Vorjahr und deutlich mehr als erwartet, wie der Mutterkonzern der Fluggesellschaft Swiss mitteilt. Die Börsendaten von Reuters, der Swiss Market Index schloss bei 7.743 Punkten plus 1,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.651 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 61,55 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 08,55. Das Wetter bis morgen Mittwochabend. Im Norden regnet es in der Nacht, morgen gibt es vor allem noch in den Bergen einige Schauer, Schnee fällt oberhalb von rund 1300 Metern. Am Nachmittag scheint besonders im Flachland zeitweise die Sonne. Im Süden und im Oberengadin ist es trotz Wolkenfeldern meist sonnig. Die Temperaturen steigen im Norden auf rund 13, im Süden auf 17 Grad. Am Donnerstag ist es zunächst in der ganzen Schweiz sonnig. Später ziehen im Norden Wolken und im Tessin Hochnebel auf. Die Werte liegen zwischen 12 und 15 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.08 Uhr. Neben dem üblichen Feierabendverkehr in der Region Zürich hier die Behinderungen mit längerer Wartezeit. In der Region Bern auf dem Felsenau-Viadukt Richtung Wankdorf Stau wegen eines Pannenfahrzeugs. Sowie auf der A6 zwischen der Verzweigung Wankdorf und Muri in beiden Richtungen eine Verkehrsbehinderung nach einem Unfall.
Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Die weiteren Themen. Für die Bahn Güter, aber wie lange noch? Fragen zum Rücktritt von Thierry Lalive d'Épinay. Für den Bau ein Vertrag, die Frage ist wann? Wenn es keine nationale Lösung gibt, haben Welsche und Tessiner ihre eigene. Für die Banken Abschreiber auf Abschreiber, die Frage ist, wie lange geht das gut? Die Antwort, solange die Kunden die Nerven behalten. Für Sterbende kein Platz, ein Problem etwa in Basel-Land, jetzt soll das Sterben Platz bekommen. Für Kim Jong-il ein Ständchen und was für eines, die New Yorker Philharmoniker in Pyongyang und im Dossier der Declino, der Niedergang in Italien. Zum Teil real, zum Teil gefühlt, in jedem Fall ein Thema im Wahlkampf, Echo der Zeit. Adieu. Thierry Lalive d'Épinay geht per Ende Jahr. Der erste Verwaltungsratspräsident der SBB AG nimmt nach 10 Jahren den Hut. Er kündigt das an, kurz bevor die neuen, schlechten Zahlen der SBB Cargo bekannt werden. Kurz bevor auch bekannt wird, was eine Arbeitsgruppe an Maßnahmen zur Sanierung von SBB Cargo bekannt gibt. Olivia Ebinger ist unsere Bahnfachfrau. Ist das Zufall, dass der Verwaltungsratspräsident gerade jetzt in diesem Cargo-Zusammenhang ankündigt, dass er geht?
Ja, Thierry Lalif-Depine macht persönliche Gründe geltend. Er ist bald 64 Jahre alt und er ist seit 10 Jahren Verwaltungsratspräsident. Das ist eine lange Zeit, kann man durchaus den Hut nehmen. Dennoch, der Zeitpunkt wirkt ungeschickt, weil in diesen Tagen eben in den Medien sehr viel über die angeschlagene SBB Cargo spekuliert wird, weil die Sanierungsmaßnahmen seit Monaten nun auf sich warten lassen.
Er ist ja nicht der Erste. Weibel ist schon gegangen, der SBB-Chef. Nordmann ist gegangen, der Cargo-Chef. Jetzt Lalif Depine, der Verwaltungsratspräsident. Die Spitze ist ausgewechselt. Kommt jetzt eine andere SBB? Wird die Bahn jetzt anders ausgerichtet?
Einen grundlegenden Strategiewechsel der gesamten Bahn wird es kaum geben. Im Personenverkehr läuft alles rund. Da geht es nur noch um die Feinaustarierung des Angebots. Und einen Strategiewechsel für die Cargo-Abteilung, ich denke, da gibt es eigentlich gar keine grundlegende Alternative zu der Strategie, wie sie heute gefahren wird.
Aber diese Strategie bringt zweistellige, und zwar hohe, hört man heute, zweistellige Millionenverluste. Weshalb geht es SBB Cargo immer noch so schlecht? Man hat ja eigentlich die ganze Zeit immer nur von Rationalisierung, von Sparmaßnahmen gehört.
Rationalisiert und gespart wurde in den vergangenen Jahren vor allem im Binnenverkehr, im Binnengüterverkehr. Dies ist der eigentliche Knackpunkt des Güterverkehrs. Dieser Binnenverkehr bringt sehr viel Umsatz, kostet aber enorm viel, ist wahnsinnig teuer und personalintensiv. SBB-Chef Meyer hat selbst gesagt, es gibt dort keine Möglichkeit mehr zur Straffung des Angebots. Also bleibt allenfalls noch eine Straffung beim Personal.
Die BLS hat ja auch eine Güterabteilung und die rentiert, hört man heute, dass es eine Freude ist. Was ist denn dort anders?
Die BLS im Unterschied zur SBB Cargo, die arbeitet einerseits mit der Deutschen Railion zusammen, ist also im internationalen Verkehr vernetzt. Andererseits, und ich denke, das ist entscheidend, bietet die BLS innerhalb der Schweiz keine Einzelwagenladungsverkehr an. Sie geht also nicht einzelne Güterwagen bei den Firmen abholen und führt diese dann zusammen, sondern macht nur Ganzzüge und damit fährt sie es günstiger.
Was könnte man denn tun, um das Problem SBB Cargo zu lösen? Verkaufen?
Ein Verkauf, da sind durchaus Interessenten vorhanden. Die Deutsche Bahn beispielsweise hat sich auch bereits dafür interessiert. Auch Schweizer Transporteure haben sich bereits interessiert für eine Beteiligung an SBB Cargo. Politisch wäre dies jedoch international gesehen kaum machbar. Und eine Beteiligung von Schweizer Transporteuren, da hat SBB-Chef Meyer schon klar signalisiert, wir verkaufen nicht.
In der Fliegerei geht man in solchen Fällen Allianzen ein. Sie haben vorhin gesagt, die BLS Cargo arbeitet ja auch schon mit der Deutschen Bahn zusammen. Wäre das eine Option, eine Allianz?
Ich denke, eine enge Allianz im Sinne, wie sie die BLS mit den Railion aus Deutschland hat, kommt nicht in Frage. Aus politischen Gründen einerseits, aus Strategiegründen, so wie sich SBB Cargo international positioniert hat. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass der internationale Trend im Schienengüterverkehr so weit geht, dass man von diesem absoluten Wettbewerb, wie er seit gut 5 Jahren herrscht, wegkommt, nicht mehr alles ganz allein fährt, sondern dort, wo es eben genau teuer ist, in diesem Wagenladungsverkehr, die letzten Meter sozusagen bis hin zu den Firmen, dass man dort durchaus wieder auf eine Zusammenarbeit und eine Allianz kommt. Also einzelne Wagen verschiedener Güterunternehmen am Schluss doch wieder zusammenhängt und bis zum Kunden bringt.
Man könnte vielleicht auch sagen, das muss gar nicht rentieren. Also wir wollen hier in der Schweiz, dass die Güter auf die Bahn kommen, wegen der Umwelt, wegen der Luft. Und könnten uns das einfach auch was kosten lassen, ohne jedes Mal ein Riesengeschrei zu machen? Ist das nicht einfach auch ein Thema Service Public letztlich?
Das ist natürlich eine klassische politische Frage. Wie viel Geld wollen wir uns diese Verlagerung von der Straße auf die Schiene kosten lassen? Die politischen linken Parteien sagen dazu ganz klar, das darf uns etwas kosten, das muss nicht rentabel sein. Während bürgerliche und Rechtsparteien ganz klar sagen, auch Güterverkehr muss rentabel realisiert werden können.
Inlandredaktorin Olivia Ebinger. Die Lösung des Streits im Baugewerbe schien eigentlich perfekt. Der von Bundesrätin Leuthard eingesetzte Vermittler Jean-Luc Nordmann hatte mit den Bauunternehmern und den Gewerkschaften in diesem lange andauernden Streit einen Kompromiss ausgehandelt. Die Sache schien vom Tisch, bis die Delegierten des Baumeisterverbandes den Vertrag ablehnten. Das ärgert die Westschweizer Baumeister, denn sie hatten dem Vertrag zugestimmt. Jetzt wird sie selber aktiv. Kommt bis Ende Woche auf nationaler Ebene keine Einigung zustande, wollen die welschen Baumeister mit den Gewerkschaften, wie kürzlich im Tessin, einen eigenen Vertrag abschließen. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Eigentlich wollen in der Baubranche alle dasselbe, einen Landesmantelvertrag für die gesamte Schweiz.
Mais évidemment que si le vide conventionnel devait se prolonger trop longtemps, les Romands se réservaient le droit dès maintenant d'étudier d'autres.
Wenn der vertragslose Zustand zu lange andauere, dann könnte ein Gesamtarbeitsvertrag nur für die Romandie schon bald Realität werden, sagt Serge Oesch, Generalsekretär der Westschweizer Sektion des Schweizerischen Baumeisterverbandes. Immerhin, die Romandie macht mit rund 900 Unternehmen und 20'000 Beschäftigten etwa einen Viertel der Baubranche aus. Der Sondervertrag wird aber nicht nur die Westschweiz tangieren.
Il faut pas qu'il puisse y avoir une entreprise suisse alémanique, par exemple, qui vienne travailler en Suisse romande et qui n'ait pas besoin de respecter cet accord.
Auch Deutschschweizer Unternehmen mit Aufträgen in der Romandie müssten sich an diesen Vertrag halten, erklärt Oesch. Dass die Westschweizer Baumeister den Gewerkschaften Hand bieten für eine regionale Lösung, hat Gründe. Die Angst vor Streiks ist gross. Didier Favre, Präsident des Genfer Baumeisterverbandes.
Ben, à Genève, nous avons des ouvriers qui sont à 85, voire 90% syndicalisés.
Bis zu 90% der Bauarbeiter in Genf seien gewerkschaftlich organisiert. Auf diese Weise käme eine große Anzahl Streikwilliger zusammen, sagt Favre. Dass die Romans streikfreudiger sind als ihre Deutschschweizer Kollegen, zeigte sich letzten Herbst, als allein in Genf 4'000 Bauarbeiter ihre Arbeit niederlegten. Didier Favre fürchtet nicht nur die Streiks, sondern auch die Konkurrenz auf der anderen Seite der Grenze.
Genève, on est un canton limitrophe avec la France, et nous, on doit travailler avec cette donnée-là.
Genf müsse mit der Nähe zu Frankreich leben, so Favre. Französische Unternehmen können Aufträge dank tieferen Löhnen günstiger ausführen. Ein Gesamtarbeitsvertrag würde die Genfer Baumeister schützen. Die Gewerkschaften in der Westschweiz haben für März Streiks angekündigt. Da sich nun eine Sonderlösung abzeichne, werde es vermutlich nicht so weit kommen, sagt Aldo Ferrari von der Unia Region Waadt.
Il y a dans ce pays des patrons qui sont attachés à lutter contre le dumping salarial dans la perspective d'ouverture, quelque chose d'extrêmement important pour nous.
Die Sonderlösung zeige, dass es in der Romandie Patrons gebe, die gewillt seien, das Lohndumping zu bekämpfen. Im Rahmen der Personenfreizügigkeit mit der EU sei dies wichtig, findet Ferrari. Trotz Westschweizer Sonderlösung zu einer gänzlichen Abspaltung vom Schweizerischen Baumeisterverband wird es deswegen nicht kommen. Denn allen ist klar, der Vertrag in der Romandie ist nur eine Übergangslösung. Mittelfristig wollen die Westschweizer Baumeister, aber auch die Gewerkschaften, einen Gesamtarbeitsvertrag auf nationaler Ebene. Gianni Morar von der Unia Wallis ist zuversichtlich.
Une convention romande fera un petit peu accélérer les choses au niveau national.
Vielleicht werde die Westschweizer Sonderlösung die Diskussionen auf nationaler Ebene beschleunigen.
Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser. Eine Sonderlösung in der Westschweiz und im Tessin, das wird in der deutschen Schweiz sehr genau beobachtet. Heute Nachmittag haben sich Gewerkschaften und Baumeister auf nationaler Ebene zum ersten Mal seit dem Nein der Baumeister Ende Januar wieder zu einem Gespräch getroffen. Dieses ist jetzt beendet. Offenbar ist man sich nicht näher gekommen. Ob es weitere Gespräche gibt, ist noch offen. Sabine Manz hat mit den wichtigsten Akteuren in diesem Streit schon vor dem Treffen gesprochen. Die Lage im Baugewerbe, gesamtschweizerisch betrachtet.
Sachlich kann es im Moment nur um die strittige Frage der Arbeitszeitregelung gehen. Auf beiden Seiten scheint es hier Spielräume zu geben, auch wenn die klein sind. Der ebenfalls umstrittene Parifonds, hier geht es um die Finanzierung der Kontrolle des Gesamtarbeitsvertrages, der Parifonds hingegen ist für die Gewerkschaften derzeit kein Thema. Allerdings, im Streit zwischen den Sozialpartnern im Baugewerbe geht es schon lange nicht mehr um die Sache. Hier findet ein Machtkampf statt, die Situation ist verfahren. Von außen her ist schwer zu sehen, wie eine Einigung ohne Gesichtsverlust möglich ist. Vor allem Baumeisterpräsident Messmer hat sich in eine schwierige Lage manövriert. Er hat den, dank Vermittler Jean-Luc Nordmann gefundenen Kompromiss zunächst mitgetragen, kurze Zeit später aber selbst wieder verworfen, weil er gesehen hatte, dass er bei den Baumeistern in der deutschen Schweiz dafür keine Unterstützung findet. Ob das Kalkül oder eine grobe Fehleinschätzung der Lage war, ist sein Geheimnis. Tatsache ist, dass sich Werner Messmer durch das deutliche Nein zum Kompromiss intern gestärkt fühlt. Gegen außen hingegen hat er als Verhandlungspartner Glaubwürdigkeit verloren und das wiegt schwer. Werner Messmer scheut den Konflikt nicht, das hat er mehrfach bewiesen. Die Streikdrohungen beeindrucken ihn nicht und ein vertragsloser Zustand, der länger andauert, ist für ihn eine denkbare Variante. Aber die gegenwärtige Unsicherheit sorgt für wilde Spekulationen. Von Abspaltung in der Westschweiz ist die Rede, von Uneinigkeit im Baumeisterverband auf Deutschschweizer Seite und davon, dass Implenia, das größte Bauunternehmen, über eine eigene Vertragslösung nachdenke. Ob wahr oder nur gut erfunden, Werner Messmer ärgert's. Er will dem allem ein Ende setzen, mit einem Entscheid in den nächsten 2 Wochen. Nur, findet er doch noch eine Lösung mit den Gewerkschaften, dann wird er intern einen schwierigen Gang haben. Und wenn er bei der harten Haltung bleibt, wird der Druck von außen steigen, auch der politische. Denn in der zweiten Hälfte des Jahres steht die Personenfreizügigkeit zur Debatte und für die ist ein vertragsloser Zustand im Baugewerbe Gift. Zudem führen ja gerade die Lösungen im Tessin und in der Westschweiz vor, dass die Sozialpartnerschaft beiden Seiten dient. Geregelte Verhältnisse schützen auch die Baumeister vor Billigkonkurrenz. Schwer zu erklären, weshalb das für die deutsche Schweiz nicht auch gelten sollte.
Es war noch stockdunkel, als die Steuerfahnder vor 12 Tagen in Köln frühmorgens beim Chef der Deutschen Post klingelten und seine Privaträume durchsuchten. Seither ist viel passiert. Klaus Zumwinkel hat sein Amt verloren, Angela Merkel hat den liechtensteinischen Regierungschef abgekanzelt und auf allen Radio- und Fernsehkanälen wird diskutiert über die Raffgier der Reichen und mögliche Gegenmaßnahmen. Heute Mittag hat sich erstmals auch die federführende Staatsanwaltschaft in Bochum zur Steuerhinterziehung zu Wort gemeldet und ihre Bilanz der letzten Tage vorgelegt. Ursula Hürzeler.
Das Medieninteresse war riesig. Kein Wunder. Schließlich hatte sich die Staatsanwaltschaft Bochum bisher höchst spärlich zur wohl größten Steueraffäre in Deutschland geäußert. Doch die Erwartungen wurden enttäuscht. Denn als Oberstaatsanwalt Hans-Ulrich Krück unter das Vordach seiner Behörde trat, gab es nicht etwa Namen von prominenten reichen Steuersündern, sondern ab Blatt gelesen vor allem nüchterne Zahlen. Aber auch die haben es in sich. Demnach ermitteln die Behörden derzeit in 120 Fällen gegen insgesamt 150 Beschuldigte. Ihnen wird vorgeworfen, den deutschen Staat über Stiftungen in Liechtenstein um viel Geld betrogen zu haben.
Den vorläufigen Feststellungen zufolge verfügten die bislang überprüften Stiftungen über ein Kapital von weit mehr als 200 Millionen Euro. Durch das Verschweigen dieses Kapitals und der darauf entfallenen Kapitalerträge wurden Steuern in immenser Höhe hinterzogen.
Allerdings wird der Schaden jetzt ziemlich zügig ersetzt, denn gemäß der Staatsanwaltschaft waren 91 der Verdächtigten nicht nur sofort geständig, viele zückten nach der Razzia auch gleich ihr Scheckbuch. Bisher, so Oberstaatsanwalt Krück, seien 28 Millionen Euro an den Fiskus überwiesen worden und die Summe steige täglich, genauso wie die Anzahl der Selbstanzeiger, die mittlerweile 72 Personen umfasst. Ein Grund dafür ist, dass die Aktion noch längst nicht abgeschlossen ist. Im Visier haben die Steuerfahnder auch 3 Privatbanken in Deutschland. Dazu kommt, wie es in Bochum hieß, zur bisher bereits bekannten LGT in Liechtenstein auch eine 2. Bank im Ausland.
Im Rahmen der Abklärung des Materials wurde der Name einer 2. Auslandsbank auffällig, die in ähnlicher Weise Hilfestellung bei der Verwaltung der Anlagegelder geboten haben soll.
Wie diese Bank heißt, sagte Oberstaatsanwalt Krück nicht und Nachfragen wurden wegen der laufenden Ermittlungen nicht beantwortet. Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung soll es sich dabei aber um eine Liechtensteiner Tochter der Schweizer Privatbank Vontobel handeln. Eine Meldung, die die Bank selbst nicht ausdrücklich dementierte. Vontobel teilte lediglich mit, dass bei ihr, ich zitiere, weder Kundendaten entwendet noch missbräuchlich verwendet wurden. Ende Zitat. Inzwischen bestätigte der Sprecher des Finanzministeriums, dass Deutschland auch andere Staaten bei der Jagd nach Steuersündern unterstützen wird. Auf Nachfrage hin wolle man seine Daten zur Verfügung stellen. In diesem Zusammenhang wies die Staatsanwaltschaft Bochum übrigens jede Kritik an ihren Ermittlungsgrundlagen zurück. Es sei zulässig, diese ursprünglich in Liechtenstein gestohlenen Daten einzusetzen, sagte Oberstaatsanwalt Krück. Schließlich seien sie ohne Auftrag beschafft und dem deutschen Geheimdienst freiwillig angeboten worden.
Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler. Sie hören das Echo der Zeit mit diesen weiteren Fragen. Wie viel können die Banken noch abschreiben? Wie schafft man Platz für das Sterben? Wie schafft man gute Stimmung in Nordkorea? Und weshalb redet man selbst in Norditalien von Niedergang? Morgen ist für lebendige Diskussionen zum Thema Banken und Risikomanagement gesorgt. An der außerordentlichen Generalversammlung der UBS werden die Aktionäre über Geldspritzen von mehreren Milliarden Franken zu entscheiden haben, mit denen die Abschreiber kompensiert werden sollen, welche die Bank hat hinnehmen müssen. Wie viele Abschreiber können sich UBS oder auch CS noch leisten, bis es gefährlich wird? Wirtschaftsredakteur Manuel Rentsch ist dieser Frage nachgegangen.
Damit eine Bank überhaupt geschäften darf, muss sie gesetzliche Mindestanforderungen erfüllen. Sie braucht genügend Reserven, damit die Geschäfte mit Sicherheiten abgedeckt sind. Die gesetzlich vorgeschriebene Eigenkapitalquote liegt in der Schweiz bei mindestens 8%. Die Credit Suisse hat ein relativ grosses Reservepolster. Die UBS hingegen erfüllt diese Quote mit derzeit 8,8% nur noch knapp. Deshalb beschafft sie sich neues Geld in Form einer Kapitalerhöhung. Die Aktionäre werden morgen wohl grünes Licht geben. Damit würde sich der Spielraum für die Grossbank erhöhen. Vereinfacht gesagt könnte die UBS nach der Kapitalerhöhung weitere Abschreiber von 20 bis 30 Milliarden Franken verkraften, ohne dass die Eigenkapitalquote unter die vorgeschriebenen 8% fallen würde. Bei neuen Abschreiben von zum Beispiel 40 Milliarden Franken würde es eng für die UBS. Das heißt, sie müsste wohl Teile ihres Geschäftes verkaufen, sagt Peter Thorn, Bankanalyst bei Helvea.
Well, it would be very serious. I mean, I think UBS, as I say, would have to make some asset disposals, and it'd be a very serious matter.
Ein zusätzlicher Abschreiber von 40 Milliarden Franken wäre eine ernste Sache. Mit dem Verkauf von Geschäftseinheiten könnte die Grossbank Finanzlöcher stopfen, sagt Analyst Peter Thorn. Die UBS könnte zum Beispiel das amerikanische Vermögensverwaltungsgeschäft oder Teile des Investmentbankenbereiches verkaufen.
The worst comes to the worst, they would have to do it as soon as these problems emerge, to show investors that they can get out of these difficulties.
Wenn das Schlimmste eintreffen würde, dann müsste die UBS mit dem Verkauf rasch handeln, um den Investoren zu zeigen, dass sie die finanziellen Probleme beseitigen kann, sagt Peter Thorn. Das heißt letztlich, dass eine Grossbank wie die UBS wohl nicht Konkurs gehen wird. Eher würde sie in Teile zerlegt. Man würde versuchen, die gesunden Bereiche zu retten. Bereits jetzt hatte Druck, die Bank in zwei separate Teile aufzuspalten, zugenommen. Nochmals Peter Thorn.
Oh, it's certainly realistic, it's desirable. The bank would be better off split up, definitely.
Die Aufspaltung sei ein realistisches Szenario, es würde ihr besser gehen, sagt der Bankanalyst. Bei der Frage nach dem Überleben einer Bank spielen nicht nur juristische und banktechnische Aspekte eine Rolle, es gibt auch weiche Faktoren, die entscheidend sind. Das höchste Gut einer Bank ist das Vertrauen. Solange die Kunden und die Investoren einer Bank vertrauen, solange sind die Chancen intakt, dass sie auch schwierige Zeiten meistern kann. Wenn aber misstrauische Kunden vor den Schaltern Schlange stehen, wie zum Beispiel bei der britischen Northern Rock, dann droht einer Bank der Niedergang. Weder bei der Credit Suisse noch bei der UBS sind solche Panikreaktionen sichtbar. Das Vertrauen ist auch wichtig, falls zum Beispiel die UBS nochmals mehr Kapital brauchen sollte, eine zusätzliche Geldspritze. Die Aktionäre helfen nur, wenn sie an die Zukunft der Bank glauben.
Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch. Die außerordentliche Generalversammlung der UBS, die Diskussionen dort, können Sie morgen live mitverfolgen auf unserem Newskanal DRS4 und zwar ab 10.35 Uhr. Sterben. Vielleicht das schwierigste Thema überhaupt, jedenfalls eines, das wir schnell und gern verdrängen. Wir hoffen einfach im hohen Alter friedlich zu Hause im eigenen Bett einzuschlafen, doch die Realität ist eine andere. Die meisten Menschen sterben nicht friedlich in den eigenen vier Wänden, sondern in öffentlichen Institutionen, im Altersheim, im Spital. Doch gerade dort geschieht dies nicht immer unter würdigen Bedingungen. Häufig fehlt es an angemessenem Platz oder am richtigen Personal. Oder an beidem. Im Kanton Basel-Land sieht man deshalb politischen Handlungsbedarf. Beat Giger.
Das Thema aufs politische Parkett brachte der Baselbieter SP-Parlamentarier Robert Ziegler. Als protestantischer Pfarrer in der Basler Vorortsgemeinde Pratteln begleitete er tagtäglich Sterbende und deren Angehörige.
Da habe ich mehrmals in relativ kurzer Zeit Berichte gehört von Sterben in Geräteräumen, von abgeschoben werden, weil Platzmangel im Spital besteht. Und da habe ich gedacht, wenn das immer noch so ist, ich habe das vor über 25 Jahren bei meinem Vater so erlebt, wenn das immer noch so ist, dann muss man politischen Druck machen.
Denn ohne diesen Druck würde sich kaum etwas ändern, ist Robert Ziegler überzeugt. Zu groß seien die wirtschaftlichen Zwänge, denen auch die staatlichen Kliniken unterlägen.
Man möchte die Spitäler möglichst rentabel betreiben und da kommen Raumreserven offenbar gar nicht in der Planung vor. Das Spital sieht in seiner ganzen Planung nicht vor, dass da Menschen sterben.
Sterbefälle würden als Negativfaktor in der Spitalstatistik angesehen. Ziegler stellt deshalb eine klare Forderung auf.
Es gehört in den Leistungsauftrag unserer Kantonsspitäler, dass sie ein würdiges Sterben ermöglichen und dass das eben auch garantiert wird mit Raumreserven, dass die dann bereitgestellt sind, dass so etwas möglich ist.
Denn trotz der allgemeinen Auffassung, man gehe in ein Spital, um gesund zu werden, gehörten Todesfälle in den großen Kliniken zum Alltag. Darüber reden möchten die Spitalverantwortlichen aber lieber nicht. Dafür hat der Baselbieter Gesundheitsdirektor Peter Zwick das heikle Thema zur Chefsache erklärt. Zwick nimmt die Kritik auf jeden Fall ernst. Obwohl bereits Richtlinien im Umgang mit Sterbenden bestünden, wolle er die Situation weiter verbessern. Sogenannte Sterbezimmer stünden dabei jedoch nicht im Vordergrund.
Ich glaube, der richtige Weg ist, um in Würde sterben können, dass man mit seinen nächsten Angehörigen zusammen sein kann in einem Zimmer, wo man gelebt hat und die letzte Zeit, der letzte Weg miteinander verbringen können.
Unterstützung erhält der Baselbieter Gesundheitsdirektor in dieser Frage auch von Seiten des Pflegepersonals. Diesem obliegt bei der Sterbebegleitung eine Verantwortung, die in Zeiten zunehmenden Spardrucks und Hektik im Spitalalltag manchmal nur schwer zu tragen ist. Barbara Gassmann, Vizepräsidentin des Schweizerischen Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass die Politik sieht, dass man nicht alles nur nach rein ökonomisch lukrativen Kriterien bewerten kann. Dass es Werte gibt in diesem Leben, wo man zum Beispiel Zeit braucht, wo man der Natur ihren Lauf lassen muss.
Im Gegensatz zum Tod habe sich dieses Bewusstsein bei der Geburt bereits etabliert. Dort scheuen die Spitäler keinen Aufwand, um Geburtsabteilungen möglichst familienfreundlich zu gestalten. Dem Sterben hingegen werde nach wie vor nicht die gleiche Aufmerksamkeit beigemessen, bedauert Barbara Gassmann.
Wenn man das Sterben als ein Stück des Lebens, aus dem Leben gehen, begreifen kann, dann ist es auch sehr bereichernd. Und deshalb, denke ich, würde es sich schon lohnen, dem Sterben einen Stellenwert zu geben, wie dem Geborenwerden.
Die Debatte im Kanton Basel-Land zeigt, das Thema wird langsam aber sicher enttabuisiert. Die Sensibilität ist gestiegen.
Nordwestschweiz-Korrespondent Beat Giger. Top Secret war das Projekt, abgeschottet das Reich, verboten die Stadt. Das Resultat der Übung gestern gilt als Sensation. Die New Yorker Philharmoniker spielten auf in Pyongyang in Nordkorea. Die westliche Klassik wurde auf allen Radio- und Fernsehkanälen des Landes übertragen. Das allein ist eine kleine Revolution. Nach der Ping-Pong-Diplomatie die Gershwin-Entspannung. Der Beitrag von ARD-Korrespondent Peter Kujat.
Die Frage lautete, kommt er oder kommt er nicht? Was die nordkoreanischen Beamten aus Sicherheitsgründen aber nicht beantworten wollten. Aber als die Nationalhymne Nordkoreas im großen Theater Ost-Pyongyangs erklang, erhoben sich alle Anwesenden und offenbarten, dass der öffentlichkeitsscheue nordkoreanische Führer Kim Jong-il nicht da war. Gemeinhin gilt er auch eher als Film- denn als Musikfan. Aber es war vermutet worden, dass er sich die Gelegenheit, das älteste Orchester Amerikas, die New Yorker Philharmoniker, als Kulturbotschafter in seiner Hauptstadt nicht entgehen lassen würde. Neben der nordkoreanischen wurde übrigens auch die US-Hymne gespielt. Und das, obwohl sich die beiden Staaten seit dem Ende des Koreakrieges 1953 de jure noch im Kriegszustand befinden. Die Menschen blieben dennoch stehen und auch die US-Flagge durfte auf der Bühne aufgestellt werden. Zu Beginn des zweiten Teils trat der Musikdirektor Lorin Mazel ans Mikrofon und kündigte von George Gershwin, ein Amerikaner in Paris, an.
It is entitled An American in Paris.
제목은 파리의 미국인입니다.
Mit dem Hinweis, dass es eines Tages vielleicht auch ein Stück mit dem Titel Ein Amerikaner in Pyongyang geben könnte. Trotz der intensiven Bemühungen der letzten Jahre, das isolierte kommunistische Land zur Zusammenarbeit mit der Weltgemeinschaft zu bringen, fehlt die bis heute im Rahmen der 6-Parteien-Gespräche vereinbarte Auflistung des nordkoreanischen Atomprogramms. Dabei geht es vor allem um eine mögliche Weiterverbreitung von Atomtechnologie an Syrien. Eine Befürchtung, die seitens der amerikanischen Politik wiederholt geäußert wurde. Das entsprechende Abkommen vom Oktober letzten Jahres sieht vor, dass das chronisch an Energie- wie Lebensmittelknappheit leidende Nordkorea unter anderem schweres Heizöl und Stahl geliefert bekommt, wenn es seine Nuklearanlagen in Yongbyon stilllegt und sein Atomprogramm vollständig auflistet. Ein Amerikaner in Paris von George Gershwin stand nicht ohne Hintergedanken auf dem Programm der New Yorker Philharmoniker bei ihrem Konzert in Pyongyang. Das leicht jazzig anmutende Stück ist eigentlich tabu im streng reglementierten Nordkorea. Diese Art der Musik gilt als nicht genehm. Dennoch wurde das Konzert ohne Abstriche live vom nordkoreanischen Fernsehen und Radio landesweit übertragen. Und so konnten die Nordkoreaner, ausreichend Strom und den Luxus eines Fernsehgerätes vorausgesetzt, sich mit ungewohnten Tönen beschäftigen. Der Musikdirektor Lorin Mazel hatte heute auf einer Pressekonferenz in Pyongyang von dem Konzert der New Yorker Philharmoniker als einem kleinen Schritt für die Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea gesprochen und hofft, dass weitere folgen werden.
Peter Kujat. Zum Dossier Italien. Walter Veltroni gegen Silvio Berlusconi. Demokratische Partei gegen Popolo della Libertà. Linke Mitte gegen die Rechte. Darum geht es zur Hauptsache in den italienischen Wahlen im April. Zugewandte Orte, kleine Parteien, die sich den Blöcken anschließen, gibt es zwar wieder, aber weit weniger als bisher. Die Italiener schätzen diese Vereinfachung. Sie werden ihre Entscheidung nicht zuletzt aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage fällen. Sie werden jener Gruppierung den Zuschlag geben, die ihnen fähiger scheint, ihre Verarmung und den ökonomischen Niedergang des Landes zu stoppen. Diesen Niedergang, den Declino, spüren die Leute nicht nur im Süden, nicht nur in Neapel, sondern auch etwa im norditalienischen Turin. Dort hat sich Rolf Pellegrini umgehört.
Die Turiner sprechen nicht laut, das ist nicht ihre Art, sie sind eher unterkühlt, aber sie sagen dasselbe wie alle ihre Kompatrioti. Es gehe wirklich nicht gut, meint ein Taxifahrer.
Però siamo in un arrivati a un punto in cui veramente non va bene, secondo me. Proprio non va bene.
Selbst die Fiat, die sich am Abgrund befand und dank eines fähigen Managers vor ein paar Jahren kurz vor dem Absturz hat retten können, habe weniger Arbeitsstellen als früher. In Turin seien fast nur noch die Bürostellen geblieben. Das stimmt zwar nicht ganz, ist übertrieben, aber es spiegelt die Stimmung.
Non c'è più lavoro, la Fiat lavora bene, ma lavora in giro per il mondo. A Torino non c'è più nulla, c'è solo più gli uffici.
In der Turiner Unione Industriale, dem Unternehmerverband, sagt mir deren Präsident Alberto Tazzetti, so schlecht gehe es wirtschaftlich in Norditalien wenigstens jetzt auch wieder nicht. Er weist auf die Steigerung der Industrieexporte hin im letzten Jahr plus 14%. Das Wort Declino, Niedergang, das treffe allerdings schon zu, auf die Politik nämlich.
Declino forse è una parola più adatta se si guarda invece quella che è la politica del nostro paese.
Die Politiker, die dächten nur an sich, resümiert ein Passant auf der Straße, an ihre Privilegien.
Che chiunque salga al potere alla fine pensa ai suoi privilegi prima che ai doveri che ha rispetto alla popolazione italiana.
Der Sindaco von Turin, Sergio Chiamparino, der beliebteste Bürgermeister Italiens überhaupt, meint im persönlichen Gespräch, ein bisschen habe man schon den Eindruck, dass die Italiener sich wie die Passagiere der Titanic verhielten. Diese tanzten noch, als das Schiff schon am Untergehen war.
Si potrebbe paragonare a quelli che ballavano sul Titanic, insomma, no, sulla tonda del Titanic.
Das Land sei fatalistisch, als könne man gegen den Niedergang nichts tun, als sei er unvermeidlich, sagt Chiamparino.
È un po' un quasi un fatalistico arrendersi diciamo al come fosse un ineludibile declino.
Die Zahlen, die den Krebsgang Italiens belegen, sind da. Ein Abrutschen in den internationalen Wettbewerbsranglisten, geringes Wachstum, niedrige Produktivität, kleine Löhne, die zu den tiefsten Westeuropas gehören und die für viele kein anständiges Auskommen mehr garantieren. Während zum Beispiel Spanien galoppiert, ist Italien in sanften Trott verfallen. Wir sind alle Gefangene einer immobilen Politik, meint der Unternehmerpräsident Dazzetti.
Il paese di fatto è un paese ostaggio, ostaggio di un immobilismo.
Italien habe seit den 80er Jahren über seine Verhältnisse gelebt, sagt Dazzetti.
Probabilmente nel paese si viveva al di sopra di quelle che erano le possibilità.
Gelähmt sei das Land, weil vielerorts die Regeln nicht respektiert würden und es an Bürgersinn und öffentlichem Verantwortungsgefühl fehle.
Sono anche il risultato di una bassa coscienza civica dei cittadini.
Um wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen, um konkurrenzfähiger zu werden, müssten die Staatsausgaben gesenkt werden, aber auch die Abgabenlast, nicht zuletzt für die Unternehmen, müsse runter.
Maggiore e migliore controllo della spesa pubblica, si debba e si possa ridurre l'imposizione fiscale sul
questo è essenziale.
Questo mi pare che sia oramai nelle ambizioni di tutti e credo che i politici dovranno prima o poi tenerne conto.
Il declino, der Niedergang Italiens, wird begleitet durch einen Niedergang des Arbeiters als einer Symbolfigur der industriellen Gesellschaft. In der Zitadelle der Fiat, in der einst die Fabrica, die große Fabrik, alles bestimmte, empfindet man die Geringschätzung, die vielerorts den Arbeitern heute entgegengebracht wird, als besonders schmerzlich. Die Arbeiter seien heute weit weniger wert als noch vor 15 Jahren. Man denke an sie nur noch, wenn es Arbeitsunfälle gäbe mit Toten, wie im Tissenwerk vor ein paar Wochen, oder wenn ein Betrieb geschlossen werde, sagt mir Giorgio Airaudo, der Gewerkschaftssekretär der Metallarbeitergewerkschaft FIOM.
Valgono meno di 15 anni fa. E purtroppo li si riscopre solo drammaticamente spesso di fronte alle tragedie, o le morti sul lavoro, o il rischio della chiusura di grandi stabilimenti, o fatti di cronaca.
Die Abwertung des Arbeiters drücke sich auch in den Parteiprogrammen aus. Auch jenen der Linken, sagt Airaudo. Die wirklichen Probleme der Leute, Arbeit, Lohn, Sicherheit, Gesundheit, seien praktisch von der Traktantenliste verschwunden.
Ed è quasi scomparso dall'agenda i problemi reali delle persone, dai salari, al lavoro, alla salute, alla sicurezza.
Es hat sich eben was geändert. Die Klassen haben sich verwischt. Die Gesellschaft sei zu einer Art Marmelade geworden. Bars, in denen ausschließlich Arbeiter verkehrten, wie es das früher gab, Kneipen, Diskotheken, die gäbe es nicht mehr, sinniert Airaudo.
Non esistono più solo i locali, i ristoranti, le discoteche dove ci sono solo gli operai. Tutto ormai si mischia, si confonde, la società è più magmatica, è più una marmellata, come dicono alcuni.
Kein Zweifel, die Parteien bemühen sich in ihrem Profil, den Herrn Jedermann anzusprechen, der keine spezifische Klassenzugehörigkeit mehr hat oder haben will. Es bestehe der Versuch, alles einzumitteln, klagt der Metallarbeitervertreter Airaudo. Dabei blieben letztlich die Ärmsten, die Schwächsten auf der Strecke.
Questa media, questo tentativo di far la media di tutto, di rendere tutto un po' uguale, poi alla fine cancella i più deboli.
Das ist ein Vorwurf, der nicht zuletzt an die neue Partei des linken Zentrums, an den Partito Democratico, gerichtet ist. Die Partei unter der Leitung Walter Veltronis will zwar reformerisch sein, aber nur noch begrenzt links, denn Wahlen werden im Zentrum gewonnen. Die Linken, Kommunisten und Grüne haben sich folgerichtig geweigert, sich in der neuen sozialliberalen, christlich-sozialen Mischmasch-Partei aufzulösen. Ein Mann wie Turins Bürgermeister Chiamparino, in seiner Jugend ein pragmatischer Kommunist, jetzt ein prominenter Vertreter des Partito Democratico, meint indessen, die alten Links-Rechts-Schemata seien überholt, man komme mit ihnen nicht weiter. Vor allem einem Problem müsse sich die moderne reformerische Linke stellen, sagt Chiamparino, der Globalisierung und der aus ihr resultierenden weltweiten Umverteilung der Reichtümer.
La famosa globalizzazione pone un problema di redistribuzione di risorse in un senso internazionale e che fa sì che molte cose che qui erano state acquisite debbano essere riviste.
Chiamparino hat gewiss recht. Aber Walter Veltroni hat bisher das Thema Globalisierung vorsichtig, wohlweislich nicht angeschnitten. Viele Italiener nämlich sind davon überzeugt, dass der Declino, der Niedergang ihres Landes, dass ihre verschlechterte Wirtschaftssituation eine Folge der Globalisierung sei.
Die Gesellschaft als eine Art Marmelade im Dossier Declino von Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Kotwitsch, am Mikrofon war Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.